ARD.
Wir müssen über Toiletten reden und wir müssen auch über Scheiße reden, wie wir die wieder in den Kreislauf bringen können, um daraus Düngemittel herzustellen. Unser jetziges Toilettensystem ist im Prinzip eine Einbahnstraße, in der wir sehr viel Wasser verbrauchen. In privaten Haushalten ungefähr ein Drittel des Trinkwasserverbrauchs verwenden wir nur für die Spülung des WCs. All dieses Wasser, was wir verbrauchen, muss in den Kläranlagen wieder aufbereitet werden. Es muss gereinigt werden. Dafür braucht es sehr viel Energie.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Aus Scheiße Gold machen. Entschuldigung für diesen derben Einstieg, aber das ist unser Thema heute in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio mit Anna Korwis. Herzlich willkommen. Das, was wir da Tag für Tag mit viel Trinkwasser in der Toilette runterspülen, das hat wertvolles Potenzial. Es enthält Nährstoffe, die man nutzen könnte, um fruchtbaren Dünger für die Landwirtschaft herzustellen. Wie genau das hygienisch unbedenklich und in großem Stil funktionieren könnte, das hat das Forschungsprojekt Zirkulierbar 3 Jahre lang untersucht und in einem Reallabor erprobt. Jetzt liegt das Projekt in den letzten Zügen. Der richtige Zeitpunkt also, um über Ergebnisse zu sprechen. Dafür ist Projektleiterin Ariane Krause zu mir ins Studio gekommen. Sie ist promovierte Wirtschaftsingenieurin und arbeitet am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau im brandenburgischen Großbeeren. Ariane Krause, schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Der Gedanke an menschliche Fäkalien, also Urin und Kot, auf, sagen wir mal, einem Erdbeerfeld, der löst bei vielen ja schon so einen Ibär-Reflex aus. Warum eigentlich? Gülle, also Tiermist auf dem Acker, machen wir doch auch.
Ich habe gelernt, dass Ekel so eine psychologische Begründung auch hat, um uns eben zu schützen. Das heißt, da, wo potenziell ein Risiko, ein Hygienerisiko für uns da ist, empfinden wir Ekel, um da auf Abstand zu gehen. Von daher ist dieser Ekel jetzt erstmal eine gute Reaktion, als Warnreaktion. Und das ist eben Aufgabe jetzt der Umwelttechnik und auch ein ganz Kernelement in unserem Projekt gewesen, zu schauen, dass dieses Hygienerisiko eben nicht mehr besteht. Das heißt, wir wollen nicht mit unbehandeltem Urin und Fäkalien die auf die Äcker bringen, weil dann hätten wir ein Hygienerisiko, sondern wir wollen sie so behandeln, dass wir die Krankheitserreger abtöten und auch andere Schadstoffe rausholen, sodass es dann eben hygienisch unbedenklich und dann auch nicht eklig ist, wenn wir diese Recyclingdünger nutzen würden.
Darüber sprechen wir gleich. Mhm. Aber liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir ein abstraktes Verhältnis mittlerweile zu unseren Ausscheidungen haben, seit die Kanalisation, die wir ja zum Glück irgendwann auch erfunden haben, dafür gesorgt hat, dass eben unsere Fäkalien nicht mehr durch die Straße fließen, sondern so sauber in unterirdischen Rohren verschwinden?
Auf jeden Fall. Also es gibt auch in dem Bereich der Abwassertechnik wird dieses Wassersystem, wie wir es haben, auch oft als Flush and Forget bezeichnet. Also spülen und vergessen. Wir lernen ja auch als Kinder, so über Scheiße spricht man nicht und ist ein Wort, was wir nicht sagen dürfen. All das hat so dazu geführt, dass wir erst wieder lernen müssen, ins Sprechen zu kommen. Wobei eben die Düngung mit Nährstoffen aus menschlichen Ausscheidungen historisch und auch aktuell ist es eine gelebte Praxis. Also es wird auch in Deutschland immer noch Klärschlamm in der Landwirtschaft genutzt und darin sind unsere Ausscheidungen und auch die Nährstoffe daraus enthalten. Oder auch Gemüse, was in Südeuropa angebaut wird, wird oft mit geklärtem Abwasser aus der Abwasserreinigung bewässert. Das heißt, auch da sind wir Teil dieses Kreislaufs oder sind wir Teil einer Düngepraxis.
Was genau für Nährstoffe stecken denn so in menschlichem Urin und Kot, dass das ja, ein wertvoller Rohstoff auch sein kann?
Da steckt ein ganzes Spektrum an Nährstoffen drin. Die wichtigsten, weil Pflanzen in größten Mengen brauchen, sind Stickstoff, Phosphor und Kalium. Phosphor war jetzt so auf der politischen Agenda und auch oft in den Nachrichten vielleicht in den letzten Jahren, weil wir in Europa keine eigenen Vorräte haben und deswegen es quasi politische Richtlinien gab und Gesetze, dass wir Phosphor zurückgewinnen wollen, um da eine Versorgungssicherheit zu haben. Also Phosphor-Recycling ist schon politisch angestrebt. Phosphordünger stammt aus endlichen Ressourcen. Das ist quasi Gestein, was abgebaut werden muss. Und diese Vorräte sind außerhalb Europas zu finden. Aber diese anderen beiden Nährstoffe, Stickstoff und Kalium, sind genauso wichtig. Kalium stammt auch aus dem Bergwerk, haben wir zwar eigene Ressourcen, aber ist letztlich auch eine endliche Ressource. Das heißt, es kann nicht in die Ewigkeit so weitergehen, dass wir das abbauen, zu Dünger verwenden und nicht recyceln. Und Stickstoff wird als Düngemittel durchs Haber-Bosch-Verfahren hergestellt. Das heißt, wird mit hohem Energieeinsatz und auch mit Erdgas als Synthesegas aus der Luft synthetisiert, in ein Düngemittel letztlich umgewandelt, was dann genutzt werden kann. Und da war auch, als der Krieg in der Ukraine ausbrach zum Beispiel, war die Situation, dass wegen der Erdgaskrise in Deutschland zum Teil Stickstoffwerke geschlossen werden mussten. Und das ist auch der Ansatz, den wir verfolgen wollen, wir und andere Forschungsprojekte auch, dass wir eben sagen, wir wollen nicht nur Phosphor zurückgewinnen, sondern wir wollen all diese Nährstoffe, die Pflanzen brauchen, wieder zurückgewinnen. Und all diese Nährstoffe sind auch in unseren Ausscheidungen enthalten.
Sie sagen ja, beziehungsweise das ist auch der Ansatz hinter dem Projekt Zirkulierbar, wir brauchen eine Sanitär- und Nährstoffwende. Jetzt haben Sie schon gesagt, wir verschwenden gerade viele Nährstoffe, die wir eigentlich nutzen können. Aber warum noch? Also was ist falsch an unserem jetzigen Toilettensystem?
Also unser jetziges Toilettensystem ist im Prinzip eine Einbahnstraße, in der wir sehr viel Wasser verbrauchen. Und das müssen wir angesichts des Klimawandels in Frage stellen. Das Sanitärsystem könnte und müsste in der Hinsicht verbessert werden, dass wir weniger Trinkwasser verbrauchen, um unsere Fäkalien wegzuspülen. Also es ist in privaten Haushalten ungefähr ein Drittel des Trinkwasserverbrauchs verwenden wir nur für die Spülung des WCs. Dann ist es auch so, all dieses Wasser, was wir verbrauchen, muss in den Kläranlagen wieder aufbereitet werden. Es muss gereinigt werden, weil die darin enthaltenen Nährstoffe, die aus unseren Ausscheidungen stammen, sollen ja nicht die Gewässer düngen, sondern die Äcker düngen. Das heißt, vor dem Kläranlagenaustritt müssen diese Nährstoffe rausgeholt werden. Dafür braucht es sehr viel Energie. Und dann ist es auch so, dass das aktuelle Klärsystem, wo wir alles zusammensammeln in der Mischkanalisation, die verschiedensten Abwasserströme, bedeutet aber, dass wir Wertstoffe wie Phosphor, Stickstoff, Kalium mit Schadstoffen vermischen und das Ganze auch noch mit sehr viel Wasser verdünnen. Und das macht es technisch gesehen schon herausfordernd, hinterher wieder sauberes Wasser, Wertstoffe und Schadstoffe voneinander zu trennen.
Und Ihnen schwebt jetzt ein anderes Sanitärsystem vor, was wieder mehr diesen natürlichen Kreislauf vom Acker auf den Teller, ins Klo und wieder auf den Acker beinhaltet.
Genau.
Sie haben das ja auch ganz praktisch erprobt im Rahmen des Projekts. In Eberswalde, da gibt es das Startup Phoenicio, das hat schon seit 2019 an der bundesweit ersten Anlage gebaut, die eben menschliche Ausscheidungen für Dünger recyceln kann. Und Sie begleiten das Projekt seit 3 Jahren. Gucken wir uns das mal Schritt für Schritt an, wie das funktioniert. Also woher kommen denn erstmal Kot und Urin, mit dem die dort arbeiten in der Verwertungsanlage? Mhm.
Also genau, getrennt von Abwasser gesammelt werden kann Kot und Urin mit sogenannten Trockentoiletten. Und diese Trockentoiletten sind an ganz vielen Orten in Deutschland schon längst im Einsatz. Wir finden sie meistens in den größten Anzahlen auf Festivals und so temporären Veranstaltungen, Großveranstaltungen, aber auch als öffentliche Toiletten im öffentlichen Raum, in Gemeinschaftsgärten, in Kleingartenanlagen oder auch ein ganz großer Bereich sind Wohnmobile und Wohnwegen, wo sie auch eingesetzt werden. Und
die praktisch, Ressourcen, weil man die einfach hinstellen kann, muss man nirgendwo anschließen.
Genau, muss man nirgends anschließen und ne, auch gerade dieser mobile Bereich, was da ersetzt wird, sind Chemietoiletten. Mit dieser blauen Chemieplörre ist es letztlich offensichtlich, dass man damit der Umwelt nicht viel Gutes tut. Und das sind so die ersten Stellen, gerade wo komplett Trockentoiletten in Einsatz kommen, um auch Chemietoiletten zu ersetzen oder sie eben dort aufstellen zu können, wo kein Wasserabwasseranschluss da sind. Aus diesen Trockentoiletten werden dann die Inhalte nach Eberswalde gebracht, weil es ist deutschlandweit die einzige Anlage, die es im Moment gibt und dort eben dann in 2 Verfahren zu Düngemittel veredelt.
Vielleicht hat noch nicht jeder auf so einer Trockentoilette draufgesessen. Ja. Ich hatte mal das Vergnügen in einem Garten. Es riecht nicht, das ist gleich schon mal vorweggeschickt. Man sitzt da auf dieser Toilette drauf und die hat quasi 2 Abteile. Vorne kommt das Pipi rein, hinten der Rest, der Kot. In dem Fall war es so, dass man so ein paar Sägespäne hinterher draufschütten konnte, aber Papier kam halt in einen Eimer nebendran. Und war halt von der Benutzung wie eine stinknormale Toilette eigentlich, außer dass man halt eben nicht hinterher die Spülung gedrückt hat.
Genau, also dieses Effekt von die Toilette stinkt nicht, geht auch damit einher, weil wir dieses Trockenstreu dazu machen und weil wir Urin und Fezes voneinander trennen. Und das Zweite ist auch wieder dieser psychologische Effekt. Ich glaube, wir brauchen das weiter, ne? Den Spülknopf drücken heißt ja auch, unsere Hinterlassenschaften werden weggespült und sind nicht direkt sichtbar für die Nächsten, die die Toilette besuchen. Und ich glaube, das steckt tief in uns drin und dafür ist dieses nochmal Bedecken mit Sägespäne auch ein ganz wichtiger Teil. Klopapier kann getrennt gesammelt werden, das kann aber auch mit kompostiert werden. Wenn bedruckt ist oder mit Duftstoffen versetzt ist, lässt sich das eigentlich auch sehr gut mit kompostieren.
So, und diese Toilette muss dann geleert werden. Das wird alles dann nach Eberswalde gebracht, in die Verwertungsanlage. Und da muss die ganze Masse, der Kot vor allem, der hintere Teil, muss gereinigt werden. Wie funktioniert das?
Bei der Aufbereitung der Feststoffe ist es besonders wichtig, einen Fokus auf die Hygiene zu legen, weil ein Großteil der Krankheitserreger, die wir ausscheiden, sind in unseren Fäkalien in den Feststoffen enthalten. Und da haben wir ein zweistufiges Verfahren. Also wir haben so einen großen Container auf der Anlage zu stehen, den nennen wir Hyco, den Hygienisierungscontainer. Im ersten Schritt dient der Sammlung. Das heißt, wenn nach und nach diese Behälter aus verschiedenen Toiletten angeliefert werden in Eberswalde, werden sie in diesen Container ausgeleert. Es wird immer wie so eine Lasagne aufgeschüttet im Prinzip. Kot und Stroh und Kot und Stroh. Und wenn der Container voll ist, wird der Deckel zugemacht und die Zeit gestoppt. Und innerhalb der nächsten 14 Tage wird dieser Container nicht geöffnet und in dieser Zeit wird der Container aktiv belüftet. Und durch diese aktive Belüftung kommt es von Mikroorganismen, die da drin enthalten sind, die ernähren sich dann davon und fangen an, sie zu vermehren und sind sehr aktiv und dadurch erwärmt sich das Ganze auf 70 bis 75 Grad. Und wenn wir die eben 2 Wochen halten, dann haben wir den Prozess der Pasteurisierung abgeschlossen und haben quasi den Großteil der Krankheitserreger abgetötet. Dann wird dieser Hyco ausgeschüttet und in einem langen, großen, langgezogenen Haufen aufgeschüttet und mit anderen Zuschlagstoffen noch gemischt. Da kommt Grünschnitt aus der kommunalen Parkpflege dazu, da kommt Tongesteinsmehl dazu, da kommt manchmal auch Pflanzenkohle mit dazu. Und dann muss das in den ersten 2 Wochen täglich gewendet werden, weil wir eine gute Sauerstoffversorgung brauchen. Und danach kann man ein bisschen weniger oft wenden. Und nach etwa 2 bis 3 Monaten, je nach Außentemperatur, haben wir dann einen fertigen Kompost.
Genau, da haben Sie mir auch eine Kostprobe, wollte ich gerade sagen, aber eine Anschauungsprobe mitgebracht, habe ich hier in einem Glas. Sieht aus wie Erde. Ich rieche gerade dran. Es riecht auch ein bisschen nach Erde, wie ich mit meiner verschnupften Nase dennoch feststellen kann. Und Sie haben ja gesagt, das ist jetzt von Krankheitserregern gereinigt. Ich fasse rein, wühle ein bisschen darin. Und wie bei Erde bleibt immer so ein bisschen was an meinen Fingern hängen und unterm Fingernagel. Und es fühlt sich auch an wie Erde. Wie sauber ist dieser Humus tatsächlich?
Dieser Humus wurde ziemlich gründlich untersucht. Jede einzelne Kompostcharge, jede einzelne Miete, diese lange Haufen, wurde intensiv beprobt an verschiedenen Stellen. Und wir konnten eben nachweisen, dass die Krankheitserreger durch diese spezielle Behandlung aus Kombination aus Hygienisierung und dann Humifizierung in der Kompostierung, die Krankheitserreger alle entfernt werden können.
Der durfte dann im Rahmen dieses Projekts auch auf den Acker. Wie gut ist denn die Düngeleistung?
Genau, wir konnten auch in unseren Forschungsergebnissen zeigen, dass die Düngewirkung von diesen Recyclingdüngern gut ist und auch mit der mineralischer Düngung mithalten können. Mhm. Aber der Humusdünger alleine würde noch nicht die gleichen Erträge erreichen wie jetzt ein Mineraldünger, weil das ist ein Dünger, der die Nährstoffe nur über langsame Zeit freisetzt. Deswegen ist es auch eigentlich ein besonders umweltfreundlicher Dünger. Es werden keine Nährstoffe in die Gewässer ausgewaschen, sondern wirklich im Boden gehalten. Er pflegt den Humusgehalt, der Boden kann besser Wasser und Nährstoffe halten. Aber es bringt noch nicht genug von allen Nährstoffen, die die Pflanze braucht. Vor allem Stickstoff ist oft im Mangel. Das ist aber ein gängiges Problem bei Komposten. Also da unterscheidet der sich auch nicht. Wir haben aber trotzdem in unseren Versuchen auf dem Feld die gleichen Erträge erreichen können wie mineralischer Dünger, nämlich dann, wenn wir diesen Humusdünger auf dem Feld wieder kombiniert haben mit dem Flüssigdünger aus Urin, den wir auch herstellen auf der Anlage.
Genau, zu dem kommen wir jetzt. Es geht nicht nur um das Recyceln von menschlichem Kot, ja, sondern eben auch um Urin. Der wird unter Gärtnern ja sowieso schon ganz gerne als Goldwasser bezeichnet, weil er eben so ein guter Flüssigdünger ist. Und im Rahmen Ihres Forschungsprojekts wurde eben diese Verwertungsanlage in Eberswalde um eine Urinaufbereitungslage ergänzt. Wie funktioniert denn die?
Mhm. Urin ist deshalb so wertvoll, weil Urin enthält den meisten Stickstoff. Etwa 80% des Stickstoffs, den wir ausscheiden, ist hinterher in unserem Urin enthalten. Stickstoff gast aber auch aus in Form vom Ammoniak. Das macht den strengen Geruch von Urin. Und das ist schon mal der erste Schritt der Behandlung. Diesen Geruch wollen wir unterbinden. Das heißt, in einem ersten Schritt findet eine Nitrifikation statt. Das ist im Prinzip ein großer Tank. Da wurde am Anfang ein Schlamm reingegeben aus einer Kläranlage, also wo so Mikroorganismen drin sind. Der ist ein belebter Schlamm. Und dann wird es die ganze Zeit beblubbert. Das ist eigentlich so wie so ein kleiner Whirlpool. Und da drin, die Mikroorganismen, was sie machen, ist, dass sie die Bindungsform von Stickstoff umwandeln. Und dadurch wird das stabilisiert. Das heißt, es hört auf, dass Ammoniak ausgast. Es stinkt nicht mehr nach Urin und wir verlieren auch keinen Stickstoff mehr. Das ist der erste wichtige Schritt. Der zweite wichtige Schritt ist dann, dass dieser behandelte Urin durch eine große Filterkartusche durchläuft. In dieser Filterkartusche ist ein Aktivkohlefilter drin und da werden Arzneimittelrückstände rausgeholt.
Wie gründlich können Sie die damit rausfiltern?
Also es gibt Versuche aus der Schweiz, dass die eben sagen, 99,5 bis 99,8% der Arzneimittel kann man rausholen. Also wir haben in dem Urindünger auch in wiederholten Messreihen einfach keine Arzneimittelrückstände mehr finden können.
Auch von diesem Urindünger haben Sie mir ein Fläschchen mitgebracht. Sieht relativ dunkel aus, also Spülabwasser vielleicht. Naja, nee, so dreckig ist das Spülabwasser nicht. Also schon fast schwarz und ich rieche mal dran, weil Sie ja gesagt haben, das riecht nicht mehr nach diesem klassischen Pipi-Geruch. Und das stimmt, aber es riecht schon ziemlich streng. Also ich möchte jetzt nicht ansetzen und ein Schlückchen davon nehmen. Ich kann den Geruch nicht so richtig einordnen. Streng.
Ja.
Ich lasse es bei streng. Wonach würden Sie sagen, riecht es?
Ich finde, es riecht auf jeden Fall, ich finde auch gut, es riecht nicht so, dass ich es trinken will, sondern ich finde, es riecht nach Garten. Also irgendwie so, es gehört in den Garten, gehört in die Ecke. Und was ich interessant fand, genau hier gerade gegenüber, war ich auf der Internationalen Grünen Woche die letzten 2 Jahre auch und konnte da vielen, vielen Landwirten diese Flasche unter die Nase gehalten. Und da kam ganz oft die Antwort, es riecht nach normalem Dünger. Es riecht nach Mineraldünger. Das ist so ein Vergleich. Und es ist ja auch letztlich, es ist eine Nährlösung. Es ist von der Zusammensetzung vergleichbar mit einem Mehrkomponenten Mineraldünger, der eben nicht nur Stickstoff, Phosphor, Kalium, sondern auch Magnesium, Calcium, Zink, alles, was die Pflanzen braucht, also Makro- und Mikronährstoffe enthält. Nur, dass diese Nährstoffe eben alle recycelt wurden und nicht synthetisch hergestellt wurden. Aber ansonsten ist es einfach ein Mineraldünger.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Ariane Krause vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau. Jetzt gibt es ja bei all diesen Projekten einen ganz großen Knackpunkt. Bisher darf der Recyclingdünger auf Basis von menschlichen Fäkalien nicht im Handel verkauft werden und auch nicht auf dem Acker eingesetzt werden. Das lief bisher immer im Rahmen von Forschungsprojekten von Sondergenehmigung. Warum?
Also vereinfacht gesagt ist es so, getrennt von Abwasser gesammelte menschliche Fäkalien existieren einfach nicht in unserer Gesetzeslage. Es gibt eine Definition von Bioabfällen. Die können tierischer Herkunft sein, pflanzlicher Herkunft sein. Da sind alle möglichen Varianten von tierischen Exkrementen gelistet, auf alle verschiedenen Tierarten und ob flüssig und fest getrennt oder gemischt. Das ist da alles gelistet. Und dann gibt es ganz, ganz viele Arten von Schlemmen, die eben menschliche Fäkalien enthalten, aber einfach nur Urin und Kot taucht in dieser Liste nicht auf. Da ist das Abwassersystem auch schon so verankert drin, dass es dieses getrennt von Abwasser gesammelte menschlicher Urin und Kot nicht als Bioabfall definiert ist. Abwasser ist es ja aber auch nicht, weil ich mische es ja nicht mit Wasser. Und darüber wird letztlich in Deutschland seit Jahren oder Jahrzehnten geschritten. Was ist das jetzt eigentlich? Während die Länder um uns herum diese Dünger schon längst legalisiert haben oder da auf dem Weg sind. Und das Zweite gilt dann, damit ich einen Dünger wirklich auf dem Acker nutzen darf, gilt wieder das Gleiche. Es muss nach dem Düngerecht legal sein. Das heißt, es muss in einer Liste in der Düngemittelverordnung als Ausgangsstoff vorkommen. Und auch da haben wir wieder den Stand, dass für ganz viele verschiedene tierische Exkremente, die sind dort gelistet. Und verschiedene Abwasserbehandlungsschlemme, Klärschlemme, Fäkalschlemme sind dort auch gelistet. Aber getrennt von Abwasser gesammelter Urin und Kot sind nicht auf dieser Liste. Und deswegen darf ich daraus keinen Dünger herstellen.
Also einfach eine fette Lücke, wo man sich aber anscheinend sehr schwer tut, die zu füllen. Wären denn die Landwirte bereit, das Zeug auf ihren Acker zu kippen? Wie sind da so die Erfahrungen?
Genau, unsere Forschungsergebnisse und auch jetzt einfach viele Gespräche, die wir im Laufe der Zeit geführt haben, sagen, die sind dafür bereit. Es gab auch eine Studie von der Uni Hohenheim, die konventionelle Landwirtschaft befragt hat, wo eben auch rauskam, es gibt eine ganz hohe Akzeptanz und Interesse. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde Ökoanbauverbände befragt. Und da gab es auch eine sehr hohe Akzeptanz und Interesse für diese Düngemittel. Klar muss am Ende der Preis stimmen. Da sind wir halt noch ganz am Anfang.
Also wie wirtschaftlich könnte das denn sein? Also das ist ja für viele Landwirte tatsächlich die entscheidende Frage. Wie teuer kommt mich das im Vergleich zu konventionellen Düngern?
Da kann ich im Moment einfach noch keine Aussage dazu machen. So erstmal muss das Ganze legal sein, damit man überhaupt anfangen kann, irgendeinen Wert zu heben. Dann müssen Technologien noch skaliert werden, größere Produktionsgrößen reinkommen, dass wir dann da anfangen können, über Preise zu sprechen. Das ist im Moment aber schwierig. Letztlich geht es ja dann auch darum, einen Preis zu kombinieren. Was kostet uns im Moment die Düngemittelherstellung und was kostet uns die Abwasseraufbereitung? Und das beides wird ja dann in einem Recyclingprozess kombiniert.
Aber zumindest die Landwirte haben da schon mal keine Barriere an sich im Kopf. Wie sieht es denn bei den Kommunen aus? Weil ihr Ziel, auch im Rahmen des Projekts Zirkulierbar, ist ja gewesen, Recyclingdünger auf große Flächen in Deutschland zu bringen. Bei dem Projekt in Eberswalde, da war einfach die Kommune engagiert, hat sich mit dahinter geklemmt, hatte da eine große Bereitschaft. Wie sieht es denn sonst so in Deutschland aus?
Genau, also in Eberswalde war es sowohl die Kommune, die Stadt Eberswalde, weil sie eben öffentliche Trockentoiletten aufgestellt hatte. Und dann ist auch die Frage, wo mache ich jetzt diese Reststoffe hin? Deswegen kam dann die Frage des Recyclings auch auf. Und es war in Eberswalde auch ein kommunales Unternehmen, nämlich die Kreiswerke Barnim, die Aufgabe haben, Kreislaufwirtschaft im Landkreis umzusetzen und auch die politische Strategie, die Null-Emissionsstrategie des Landkreis Barnim umzusetzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Akteur. Es brauchte sozusagen das Zusammenspiel. Und das ist an vielen anderen Orten in Deutschland auch der Fall. Also immer mehr Kommunen haben Interesse, Trockentoiletten aufzustellen, weil sie zum Teil günstiger sind. Ich kann temporär aufstellen, also gerade für den Saisonbetrieb. Das ist für Kommunen, wo viel Tourismus ist, auch relevant. Und ich kann auch mal den Standort wechseln. Das sind so die Motivationen für Kommunen.
Ja, aber es gibt ja, glaube ich, ich habe es nochmal nachgeguckt. Moment, ich lese es nach. Es gibt 10.752 Kommunen in Deutschland. Ja. Wie viele haben denn wirklich schon, vielleicht auch bei Ihnen im Netzwerk oder bei den Anlaufstellen, die es eben gibt, den Finger gehoben und gesagt, uns interessiert das wirklich, also nicht nur eine einzelne Toilette hinzustellen, sondern das wirklich mal anzugehen als grundlegendes Thema.
Ja. Also bei uns im Netzwerk hatten wir jetzt um die 20 Kommunen in Deutschland, die über die 3 Jahre unser Projekt begleitet haben, die einmal im Jahr zu uns nach Eberswalde gekommen sind, die bei verschiedenen Online-Angeboten teilgenommen haben, mit denen wir kontinuierlich im Austausch waren und auch in Workshops zusammengearbeitet haben. Also wo schon ein sehr hohes Commitment da ist. Darunter sind aber große Kommunen wie die Stadt Berlin, die Stadt Leipzig, die Stadt Köln, aber auch kleinere Dörfer sind damit dabei. Der breitere Kreis an Kommunen, die darüber nachdenken, die sich damit auch beschäftigen, aber jetzt nicht Zeit und Ressourcen auch hatten, so intensiv bei dem Netzwerk mitzumachen, der ist aber auch noch deutlich größer. Aber die 10.000 haben wir jetzt noch nicht erreicht. Aber das Thema nimmt auf jeden Fall aus meiner Sicht in den letzten 10 und jetzt noch mal mehr in den letzten 3 Jahren deutlich an Fahrt auf.
Sie haben da jetzt auch zum Abschluss des Forschungsprojekts ein Handbuch eben veröffentlicht. Ich habe mir das angeguckt. Das sind wirklich sehr konkrete How-to-Anweisungen, wie man sich als Kommune dem Thema nähern kann. Ja. Ist das jetzt auch das, was Sie weitermachen wollen? Also ist jetzt der nächste Schritt sozusagen mit den Erkenntnissen, die man gewonnen hat, hausieren zu gehen im positiven Sinne?
Sagen wir so, weiter die Politik versuchen, beratend unterstützen zu können, diese rechtlichen Novellierungen oder rechtlichen Anpassungen wirklich auf den Weg zu bringen, denn es ist notwendig. Und das Zweite ist, Kommunen auch weiter zu begleiten und zu unterstützen. Und dafür genau wollen wir einen Transfer-Hub für die Sanitär- und Nährstoffwende als Verstetigung. Versuchen wir gerade Fördermittel zu bekommen, das bei uns am Leibniz-Institut auch weiter zu verankern. Und dass wir da diese verschiedenen Akteure aus den Bereichen, die es braucht, von der Architektur, Stadtplanung, Gebäudeplanung, Logistik, Recyclingunternehmen bis hin zum Acker wirklich an einen Tisch zu bringen und auf deren Bedarfe angepasste Austauschformate auch zu schaffen und Informationen aufzubereiten, bereitzustellen und auch wirklich Transformationspfade. Wie sieht die Sanitär- und Nährstoffwende eigentlich ausgemalt und ausbuchstabiert aus für eine große Kommune oder eine Metropolregion, für eine mittlere Kommune oder eher im ländlichen Raum? Damit das eben wir nochmal mehr auch Bilder schaffen, die wichtig sind, dass wir sie in den Köpfen haben als Bevölkerung und die aber auch den Kommunen helfen, so eine Sanitärplanung anzugehen. Dabei wird der Status quo sozusagen, ein wasserbasiertes System und Kläranlage, wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten immer noch ein Bestandteil sein, aber nicht mehr alleine. Es wird auch in vielen Regionen, wenn wir uns anschauen, wie viel Dürren wir jetzt in den vergangenen Sommern auch hatten, wird das System nicht zukunftsfähig sein und da braucht es resilientere Strukturen. Und da werden Trockentoiletten und so eine Kombination aus Abwasser- und Abfallansatz auf jeden Fall eine wichtige Rolle sein. Und wie das konkret aussieht, daran wollen wir weiter mit verschiedenen Akteuren arbeiten.
Sie haben mal an anderer Stelle gesagt, dass unser jetziges Sanitärsystem gleich dreifach in Beton gegossen sei. Erstens in Form der Gesetze, das hatten wir gerade. Dann in den Köpfen, darüber haben wir auch schon gesprochen. Und drittens in der Infrastruktur, eben in Form von den Abwasserrohren, der Kanalisation. Sollen wir die jetzt alle rausreißen und dann Trockentoiletten stattdessen hinstellen? Oder?
Nee, das geht ja nicht darum, dass wir jetzt schnipsen und sagen, jetzt ist sofort anders und dass wir die Häuser stürmen wollen und die Wassertoiletten rausreißen. So. Aber in vielen Kommunen wird neu gebaut. Und da, wo neu gebaut wird, können wir jetzt darüber nachdenken, welche Weichenstellung wir haben. Oder ob wir eben wieder ein System bauen, wo wir dann in 10 Jahren sagen, oh, jetzt, das ist aber jetzt nicht transformierbar, weil es war so teuer und das ist aus Beton gebaut. Sondern jetzt können wir uns überlegen, ob wir wieder eine Mischkanalisation aufbauen. aufbauen oder ob wir eben schon ein System aufbauen, was Stoffströme getrennt hat, was eben die besonders nährstoffreichen Stoffströme wie unsere Fäkalien getrennt aufsammelt, um sie effizienter einem Recycling zuzuführen. Also da, wo neu gebaut wird, auch da, wo umgebaut wird, also jedes Wohnhaus alle 50 bis 60 Jahre geht man an diese Stränge ran, dann wird da modernisiert und diese Modernisierung kann auch einen Technikwechsel beinhalten. Haben wir alle beim Internet auch erlebt. Und auch das Letzte ist, ich glaube, dass unsere Kanalisation eine unglaublich wertvolle Ressource ist, weil das ist ein unterirdisches Tunnelsystem, was wir nutzen können. Das kann auch weiterentwickelt und verwendet werden, um darin Urinleitungen und den goldenen Stickstoffstrom in dünnen Leitungen in diesen Kanalisationsrohren mitzuführen. Unsere Kollegen aus der Schweiz haben da dran gearbeitet und haben das Urinodukt eingeführt.
Urinodukt?
Ja, Urinleitungen, die verschiedene Gebäude miteinander verbinden, damit der Urin in verschiedenen Gebäuden eingesammelt werden kann und dann in einer gemeinsamen Anlage im Quartier dann zu Düngemittel verwertet werden kann.
Auch ein spannender Ansatz. Genau. Infrastruktur, Gesetze, Einstellung. Mhm. Was ist der härteste Beton, der eine Sanitärwende im Weg steht?
Im Moment sind es tatsächlich die rechtlichen Anpassungen und da auch die Ministerien, Umweltministerium, Landwirtschaftsministerium, die da jetzt die nächsten Schritte gehen müssten. Ich meine, es ist eine politische Arbeit, die jetzt gemacht ist und unsere Forschungsergebnisse zeigen aber auch, dass es eine demokratische Legitimation dafür gibt. Das Fraunhofer Zerri hier aus Berlin hat eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage gemacht, über 2000 Personen bundesweit befragt aus verschiedenen Clustern und da kam raus, also 3/4 der Befragten wünschen sich mehr Toiletten im öffentlichen Raum. Das ist schon mal eine Sache. Wir müssen über Toiletten reden und wir müssen auch über Scheiße reden, wie wir die wieder in den Kreislauf bringen können. Weil über die Hälfte der Befragten hat auch gesagt, sie befürworten die Nutzung von Trockentoiletten, um menschliche Ausscheidungen getrennt zu sammeln, um daraus Düngemittel herzustellen. Und auch die Hälfte hat gesagt, sie würden jetzt schon Gemüse essen, was damit gedüngt ist. Also es gibt eine relativ hohe Akzeptanz und auch ein Interesse an Toiletten aus der Bevölkerung und in den Kommunen eben auch. Und ich hoffe, dass das genug Druck und Motivation auch gibt, dass sich da in den Ministerien mit auseinandergesetzt wird.
Aber wenn es gesetzlich keine Änderung gibt, wird das nichts.
Jein, also was wir sehen, wir haben ja ein Bundesrecht, wir haben aber auch ein europäisches Recht. Und wir sehen, also wir haben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziertes Projekt und haben einen besonderen Fokus auf so eine regionale Kreislaufwirtschaft, Reallabor in Eberswalde und den nationalen Rechtsrahmen gelegt. Wir haben aber auch ein Schwesterprojekt, das nennt sich P2Green, ist von der EU gefördertes Projekt und dieses Projekt hat sich den europäischen Rechtsrahmen angeschaut. Auch da geht es letztlich darum, getrennt von Abwasser gesammelten Urin und Kot anzuerkennen als einen Stoffstrom, der da ist und mit dem wir Nährstoffe recyceln können. Und da tut sich in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall einiges und auch in einem wesentlich höheren Tempo. Also wir erwarten eigentlich, dass wir eine Legalisierung eher über diesen EU-Rahmen in den nächsten 3 Jahren, 4 Jahren vielleicht hinbekommen, als über den Bundesrahmen. Dennoch ist es wichtig, die Diskussion auch hier in Deutschland trotzdem zu führen, um dann da ja auch bereit zu sein und auch viele Fragen dann der Zuständigkeiten, Qualitätssicherung und so zu klären. Und das Projekt P2Green ist auch, weil es fragen sich jetzt auch oft viele, wie geht es jetzt weiter in Eberswalde, wenn zirkulierbar vorbei ist. Wir haben da Anlagen aufgebaut, eben zur Urinaufbereitung und zur Humusdüngerherstellung. Diese Anlagen werden auch weiter betrieben werden. Und zwar vom Praxispartner Finizio und von den Kreiswerken Barnim. Und die Kreiswerke Barnim sind jetzt auch Partnerin in diesem EU-Projekt P2Green. Und somit haben wir quasi, ist die Pilotanlage in Eberswalde auch weiter ein von der Forschung begleitetes Reallabor, wo wir eben auch Daten erheben und weiter so eine wissenschaftliche Grundlage auch schaffen können. Und dieser Ort bleibt auch erhalten, wo Interessierte aus Landwirtschaft, Architektur, Düngemittelherstellung, Gartenbau uns besuchen kommen können in Eberswalde und sich diese Anlagen dort auch anschauen, an den Düngern selber riechen und mit uns in Diskussion kommen können oder auch miteinander in Diskussion kommen können.
Ariane Krause, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Wirtschaftsingenieurin Ariane Krause vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren. Sie leitet das Forschungsprojekt Zirkulierbar, ein Reallabor, das die Wiederverwertung menschlicher Fäkalien als Dünger erprobt hat und jetzt in der Anwendung vorantreiben will.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.